Ja, dann herzlich willkommen zurück nach der Mittagspause und für alle, die jetzt neu hier sind, willkommen zum VCFB und zu unserer Kurztagung Heartbeat Rock. Wie ich vorhin schon gesagt habe, ich stelle die Musiker und Wissenschaftler und Künstler, die sich hier vorne präsentieren, nicht eigens vor. Das habe ich nicht vorbereitet. Da war ich zu sehr im Stress und andererseits wollte ich auch lieber Taten als Worte sprechen lassen und ihnen die Möglichkeit geben, selbst etwas über ihre Arbeit zu sagen und in welchem Kontext vor allem sich der Vortrag innerhalb dieser Arbeit eingruppiert. Jetzt haben wir als erstes einen Beitrag von Heinbach hier, den vielleicht einige von Ihnen kennen oder vielleicht sogar viele, der hier mit Hilfe eines HP-Computers gleich ein Tonband steuern wird und die musikalischen Effekte daraus zu Gehör bringt. Und so geht es weiter in dieser Manier bis zum bitteren Ende heute Abend um 18 Uhr mit Vorträgen, für die man sieht hier schon ganz viel Hardware hingestellt wurde. Das wird dann alles so ins Zentrum gerückt. Aber zunächst mal Heinbach und ich bin sehr gespannt und wir sind sogar gut in der Zeit.
Super. Jetzt hast du mich ja doch vorgestellt.
Ich habe nur deinen Namen gesagt. Das
und
gilt
was
nicht.
Ich mache.
Achso, na gut.
Super. So. Ich mache das auf Deutsch. Das mache ich normalerweise nicht. Ich habe schon lange keinen Talk mehr auf Deutsch gemacht. Ich bin gespannt, wie das funktioniert. Und was ich hier habe, ist eigentlich was total Dummes, was aber total Spaß macht. Weil ich habe hier im Prinzip eine App nachgebaut, die ich vor 2 Jahren mit Brembos gemacht habe, Gauss Field Looper. Nur diesmal das Ganze realisiert in analog gepaart mit Vintage Computertechnik. Ich spiele euch erstmal was vor und dann rede ich weiter. Eine Sache, die wichtig ist, weil hier ist überhaupt, die ganzen Geräte kommen aus einer Zeit, als noch nichts funkentstört war. Das heißt, wenn ihr jetzt ein Telefon hier habt, bitte macht es in Flugmodus, weil sonst hört ihr es hier die ganze Zeit auf den Aufnahmen. Es macht brrz, brrz, brrz. Auch schön, aber nicht der Zweck dieser Veranstaltung. So, okay. Könnte ich ein bisschen mehr Volumen haben? Was hier so schön wabert, ist tatsächlich Aufnahmen von einem französischen christlichen Radiosender Radio Evangelie, der auf super langsamer Geschwindigkeit abläuft. Das ist Found Footage, das sind Sachen, die ich habe einfach einen Haufen Tapes gebraucht für meine Nagras und dann habe ich so 30, 60 Tapes davon gekauft für ein Apfel und ein Ei. Und das Schöne ist, mit diesem Rekorder von Hewlett Packard kann man das unglaublich langsam abspielen. Und das war die erste Verwendung, die ich dafür hatte. Doch dann habe ich von der Frau, von Roxanne Turing, eine Künstlerin, als Bitrate unterwegs auf den sozialen Medien und aus den Staaten, erfahren, dass man das hier eben auch steuern kann mit Hilfe eines Computers. Und zwar ist das hier ein alter HP-87-Computer und der verfügt über ein Protokoll, was HP gemacht hat, um Messinstrumente zu steuern. Das nennt sich HPIB und das ist, ich werde versuchen, mich ein bisschen kurz zu fassen, dass hier nachher alle hier rumkommen können, wir es alles ins Näher angucken können. Das ist so ein großer Stecker, den man immer weiter kaskadieren kann und man kann bis zu 30 oder sogar noch mehr verschiedene Geräte gleichzeitig damit steuern. Und es passt von einer Seite, schönes Grundrauschen hier, von einer Seite passt das sehr gut ins Programm, auch zu meinem Vorredner, weil das Ganze wird programmiert über Basic, über HP Basic. Das heißt, ich habe hier wirklich so ein kleines Programm geschrieben, was man, also als ich C64 früher so Games abgetippt habe, genau nach dem Prinzip, also 100, Go-To, bla 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 und so weiter. Und das ermöglicht die komplette Kontrolle von dieser Tonbandmaschine über den Computer. Das heißt, man kann steuern, in welche Richtung diese Rekorder aufnehmen soll, man kann steuern, in welcher Geschwindigkeit er aufnehmen soll. Was man nicht steuern kann, ist, der nimmt immer auf. Weil diese Maschine war gedacht für das Aufnehmen von Messdaten. Deswegen hat es eigentlich auch nur normalerweise ein oder zwei von diesen Karten, sieht man hier, Audiokarten drin, wo dann halt jemand sagen würde, dies ist der Test 314 und dann war es das. Eigentlich war es dazu gedacht, um zum Beispiel Schwingungen aufzunehmen. Dafür hat man FM-modulierte Karten hier, die es ermöglichen, auch so niederfrequente Schwingung aufzunehmen, die man gar nicht hören kann, die man aber dann schön auf dem Scope sehen kann. Das ist die Hauptanwendung von diesem Rekorder. Ich habe jetzt glücklicherweise vier verschiedene Karten hier drin, mit denen ich aufnehmen kann. Der Zustand dieser Karten ist jetzt nicht so berauschend. Es funktioniert eine gut, eine mittel und eine schlecht und eine gar nicht. Deswegen ist mir die Mehrspuraufnahme so ein bisschen verwehrt. Aber was man damit machen kann, ist im Prinzip wie so ein Chase Bliss oder so ein Gitarrenpedal, mit dem man diese ganzen Loops und Glitches und Pitch-Shiftings machen kann, kann man das Ganze auf analoge Art und Weise machen, wenn man das passende Programm schreibt. Und dieses Programm habe ich tatsächlich erst hier zum ersten Mal geschrieben, weil ich hatte vorher nicht die Zeit. Ich habe es mir nur überlegt, wie es klingen könnte. Und für mich ist das hier der erste Mal, dass ich das hier präsentiere. Und ich mache es erstmal simpel. Ich habe hier so einen alten Sinustongenerator von Philips. Ist ganz schön warm geworden. Mit dem ich das ausprobieren werde. Und habe ich so ein kleines Casio hier, mit dem man dann auch Klänge machen kann. Und das Tolle daran ist, das funktioniert alles im Millisekundenbereich. Da ist jetzt nichts mit Tap-Tempo, mit irgendwelchen Zeiten, noch nicht. Es sei denn, ich fange jetzt irgendwann an, richtig tief in die Basic und das Programmieren davon reinzulernen. Das Tolle ist, es ist wirklich immer so, ich kann es antizipieren, was bei rauskommt. Weil wenn ich zum Beispiel sage, ich nehme den einen Ton auf dieser Geschwindigkeit auf, dann den nächsten auf der, dann sind es ja alles Verhältnisse und es sind ja Oktavverhältnisse. Weil die halbe Geschwindigkeit ist ja immer eine Oktave drunter und die doppelte Geschwindigkeit ist eine Oktave drüber. Und wenn ich dann einen Ton habe, dann spiele ich die Terz oben drüber, dann macht das Akkordverschiebungen und sowas. Es wird aber alles irgendwann unberechenbar und das ist das Schöne dabei. Und mein Ziel ist eigentlich, diese Maschine komplett auf Vordermann zu bringen, dass sie wirklich gut funktioniert und damit allen möglichen Musikern damit aufzunehmen und damit zu arbeiten. Das, also von Perkussionist über Blasinstrumente, über Sänger, das ist wirklich was ist, wo der Score praktisch das Basic-Programm ist und der Performer oder die Performerin informiert ist von dem, was praktisch da rauskommt und dann zurückspielen kann. So, weil es gibt immer Verhältnisse und es ist nie genau. Und das ist alles ganz schön. Ich demonstriere das jetzt mal kurz mit diesem Sinus-Generator. Da muss ich gucken, ob ich den richtig eingestellt habe. Oh, ich feedbacke ein bisschen. So. Der geht hier und der kommt hier. So. Genau, hier. Genau, wie gesagt, es funktioniert nur diese eine Karte, sonst hätte ich das alles anders viel schöner machen können. Ah, und jetzt muss ich eine Sache machen, ich muss das Band wechseln, was bei dieser Maschine keinen großen Spaß macht. Und ja, genau deswegen. Komm schon. Ganz schön krasser Motor da drin. Das ist echt überragend. Und wie man sieht, also der Zustand, ich kann das noch nicht mehr richtig zumachen, weil dieses Schraubengewinde ist komplett durch. Aber das ist nachher umso schöner, wenn alle herkommen, kann man hier reingucken, wie das Ganze gebastelt ist. Also von mir dann im Endeffekt gebastelt, weil ich habe dieses Interface da reingebaut und so, aber von den HP-Menschen natürlich gut gebaut. So, wo ist mein anderes Tape? Ist hier, genau. Sondern wie gesagt, dadurch, dass die Maschine keinen Löschkopf hat, nimmt sie immer nur auf. Das heißt, wenn ich eigentlich ein frisches, ich muss immer frische Bänder nehmen oder ich brauche eine andere Maschine, um zu löschen. Das ist Vorteil, Nachteil gleichzeitig, weil wie gesagt, bei normalen Tape-Maschinen ist eine der nervigsten Operationen, ist das Umgehen dieses Löschkopfes, damit man eben Sound on Sound machen kann. Ich habe das gerade versucht, mein Techniker versucht das gerade bei einer Nagra zu realisieren, dass das funktioniert und da ist das so filigran und so komisch gelöst, dass es fast unmöglich ist, das ohne zu machen, ohne dass es mal Klick macht. Man kann es drumherum rauten, was immer geht, aber wenn man wirklich lückenlos aufnehmen will, ist das eine schwierige Sache bei normalen Tonbandmaschinen. Bei der hier gibt es keinen. Da wurde gedacht, okay, wenn man die Daten löschen will oder man will sie auf gar keinen Fall die Daten verlieren, das ist die Hauptsache, dann gab es dann so einen kleinen Kasten, der komplett magnetisch war und dann hat man es einmal komplett da reingesteckt und dann war das Band leer. Und eigentlich ist die Maschine, steht doch hier drauf, nur gedacht für Ampex 797 Tape. Aber das Ampex 797 Tape, ich gehe jetzt sehr tief in die Nörderei, ich glaube, das ist der richtige Ort dafür, ist ein Tonband, was shedded. Also es verliert komplett sein Material ganz leicht, weil es einfach kein tolles Tonband ist. So, da kann man nicht mal, man könnte nicht mal Disintegration Loops damit machen, weil es sofort alles weg ist. Genau. Gucken. Nein, stopp. Genau. Bear with me. Wie gesagt, mit dieser Maschine ist das kein großer Spaß. Das Aufziehen von dem Band. Ja. So. Weil es einen komischen Weg hat. Sehr eng. Es ist nicht gedacht, also wie Broadcast-Maschinen sind dazu gedacht, dass man sehr schnell und sehr leicht die Bänder wechseln kann. Hier ist es so, wir machen ja ein Experiment, das heißt, wir haben ein bisschen Zeit. Ich hoffe, ihr habt auch alle Zeit. So. Und auch dieser Motor ist so stark, dass man da dagegen angehen muss, wenn man das wieder aufziehen will. So. Genau. So. Und man kann es auch hier eigentlich nur fast so machen. Es gibt ja immer diese praktischen Einritze hier, wo man das Band eigentlich durchführen soll. Ich habe aber mal in dem Nagra-Handbuch gelesen, dass die professionelle Art ist, dass das Band über das Band geht. Die sind so ein bisschen abfällig darüber, wenn man das so an die Seite macht. Die nennen das ist dann halt ja, ist nicht der richtige Weg. Und seitdem versuche ich das immer so zu machen, was bei dieser Maschine mich ein bisschen zum Weißglut treibt, weil die so viel Zug hier hat. Wenn es jetzt nicht gleich geht, besonders mit leicht schwitzigen Händen, dann werde ich den nicht professionellen Weg wählen. So. Okay. Machst du es jetzt? Da ist eine Schlaufe drin. Doof. Jetzt ist es einmal gedreht. Aber warum? Ja, wir haben ja Zeit. So. No, nicht professioneller Weg. Diesmal wird jetzt gemacht. Mögen die Nagra-Ingenieure mir gnädig sein. So. Gut, der schwerste Part der Performance heute ist erledigt. Spulen wir mal vor zu einem Punkt, der leer ist. Ich habe vorher getestet. Okay. Das ist der Sinus. Und jetzt werde ich den Sinus aufnehmen mit der Bandmaschine. Und dann sind im Programm verschiedene Geschwindigkeiten festgelegt. Und dann geht es wieder zurück und spielt von vorne im Endless Loop. Und es baut sich was auf. Und wir schauen mal, was damit passiert. Okay, hier aus. Und run. Thank you. Frequenz. Frequenzänderung. Amplitudenänderung. Das war ein Telefon. Pausiere das Programm. Das ist die Aufnahme. Rückwärts. Und ein bisschen langsamer. Wieder laufen. Und eine neue Frequenz oben drüber. Stopp. Langsamer. Ist schon noch langsamer. Ein bisschen Delay. Rückwärts noch ein letztes Mal. Auf langsamster Geschwindigkeit. hochschalten. Steuer die PA hier. Ja. Danke. Das war im Prinzip die erste Komposition, die ich mit diesem Basic-Ding und diesem kleinen Sinus-Oszillator gemacht habe. Und die Programmierung verläuft so einfach, dass sogar ich das kann. Wirklich, meine einzigen Programmierkenntnisse sind so ein bisschen HTML und von früher eben Basic. Und es ist wirklich, hier steht 100 Output 27, das ist einfach nur der Output. Anführungszeichen B, das ist die Geschwindigkeit. Anführungszeichen Ende. Nächster ist einfach Wait. So, weil dann sagt man ihm die Millisekunden, die es warten soll. Und dann geht es zum nächsten weiter. Und zum Schluss hat man einfach wieder Go to Start am Ende. Und das ist schon das ganze Programm. Aber was da drin ist, wenn man sich vorstellt, wenn man das musikalisch erlebt, was man da alles machen kann in diesen Zeiten, es fängt irgendwann sich so komisch zu falten. Und selbst mit einem einfachen Sinus und drei verschiedenen Tönen kann man echt viel machen. Ich zeige nochmal, was passiert, wenn man ein bisschen komplexeren musikalischen, also ein bisschen komplexer, ne? Also ein bisschen komplexeres Material arbeitet. Mit einem kleinen Casio. Dafür muss ich jetzt ein bisschen vorspulen. Gut. Und jetzt benutze ich das praktisch so, ich spiele hier was und dann benutze ich das, wie man so einen Blooper oder eben Gauss, die App benutzen würde, einfach als Live-Instrument, als Live-Glitch-Effekt. Mal gespannt, was daraus passiert. Ich ändere jetzt am Programm nichts. Ich weiß jetzt nur nicht, in welcher Position das ist. So, es kann mal sein, dass wir es kurz laufen lassen müssen, damit ich wieder an den Start komme. So, das ist, wo befindet er sich jetzt? Wahrscheinlich, er war schon am Start. Ich muss warten, bis er zum Ende vom Zurückkehr ist, weil was sonst passiert ist, ich sage ihm beim Zurückspielen, dass er die gesamten Millisekunden, die sich vorher addiert haben, warten soll, damit er immer im gleichen Bereich ist. Und das ist überraschend präzise, trotz all der mechanischen Unwägbarkeiten. Man muss sagen, normalerweise hasse ich dieses Schlup, Schlup, Schlup und das finde ich aber bei der Maschine so musikalisch, weil es so schnell geht und mit so einem Jück anstatt einem Jück. Also es ist ein ganz schöner Vorgang eigentlich. Ah, und stopp. Und hier auch stopp. Okay. Dann. Das ist der Ton. Ein sehr bescheidenes Instrument, aber sehr nett. Okay, und run. Wieso höre ich kein Echo von dir? Ach so, weil ich es nicht eingesteckt habe. Bravo. Bravo. Okay. Hier. Ich hatte es nämlich geübt, praktisch mit zwei Kanälen verbunden, aber der eine hat sich verabschiedet. Okay. Warten wir wieder bis zum Anfang. Ich mache mal A-Moll, ist das okay? A-Moll? Oder Dur? Moll oder Dur? Schnell, jetzt die Wahl. Okay, gut. Eindeutig. Das Delay ist das direkte Delay vom Tonband. Mit der Geschwindigkeit wird es auch anders. Wird es länger oder kürzer? Der Wiedergabekopf halbiert sich jetzt das Delay. Verdoppelt sich. Sind wir schon rückwärts. Thank you. Ein bisschen Delay. Komm, stopp. Langsamer. Das ist das Zweite. Danke. Und eine Sache, die das von anderen Tape-Loopern unterscheidet, ist, dass es ein Pendulum ist. Das heißt, wir gehen ja vor und zurück, vor und zurück. Normaler Tape-Loop läuft ja immer so. Und das ist schon was ganz anderes. Und das habe ich tatsächlich, ich habe das gewusst, dass es ein Pendulum ist. Aber das ist, was es macht, wenn man dann daran spielt, ist natürlich, man kommt zu dem, was man gespielt hat, viel schneller meistens. Das ist ein ganz anderes zeitliches Verhältnis, was für mich gerade ganz anders inspirierend ist. Auch wenn ich jetzt nur so ein paar kleine Casio-eske Töne, ja, nicht Casio-eske, wirkliche Casio-Töne gemacht habe, hat das was Eigenes und Besonderes. Und dafür hat es sich gelohnt. Das ganze Projekt war so ziemlich Banane. Also ich habe diese Maschine geschenkt bekommen, eben von Roxanne. Aber ich habe das Shipping übernommen und das waren 500 Euro oder so von den Staaten. Dann kam das an. Dann habe ich damit ein bisschen experimentiert, aber da habe ich noch nicht gewusst, diese ganze HP-Steuerung. Jetzt mit, hey, du kannst so einen HP-Computer benutzen, um das zu machen. Dann dachte ich, das ist ja toll. Dann habe ich einen HP-Computer, ich weiß nicht für wie viel, irgendwo gefunden. Habe ich den angeschlossen und wollte das Kabel reinstecken. Und dachte, oh, das hat ja gar nicht dieses HP-IB-Interface, was man braucht. Gott sei Dank hatte sie noch eins, hat es mir dann geschickt. Dann habe ich es probiert, dann habe ich festgestellt, das hat gar nicht die ROMs, die man braucht, um dieses Programm zu benutzen. Und dann gab es Philip Friedin, hat zusammen mit einem Team, das könnt ihr, wenn ihr hier rumkommt, gleich euch angucken, hat praktisch einen ROM-Emulator gebaut, der all diese ganzen Befehlsketten, die es dafür gibt und Speicherplätze vereint auf einem Teensy mit einer SD-Karte, was es auch möglich macht, Patches auszutauschen untereinander, was ganz, ganz wunderbar ist. Und dann habe ich den geschickt bekommen, habe ich das reingemacht und dann lief erstmal wieder nichts und dann war hier wieder was kaputt. Aber das Gute ist, dann gab es ja diese wunderbare Deadline dieses Vortrags und habe ich es wirklich gestern Abend oder heute erst wirklich alles zusammen gemacht, so wie es sein soll. Genau, und ich würde jetzt sagen, gerne rumkommen, also wir können erstmal Fragen von der Distanz machen und dann können alle gerne rumkommen dazu. Wie war, ja, gibt es Fragen aus der Distanz? Ja.
Was ist dein Mikro?
Wo was?
Von 1975 gibt es ein Album von Brian Eno, Discrete Music. Weißt du, ob das so ähnlich entstanden ist? Ich weiß nur, dass das auch mit so rückgekoppelten Tapes.
Das ist mit normalen Tape-Loops. Also die liefen dann halt im Studio von der Türknauf übers Mischpult überall hin. Aber das ist mit normalen Tape-Loops praktisch gemacht. Genau. Und da hat man genau diese Bewegung, die halt immer im Loop. Und ganz viele Schlaufen, die gegeneinander laufen. Wo man aber auch dieses Ding hat, der Unzeitigkeit. Weil Tape-Loops haben ja auch ihre eigene Zeitigkeit. Theoretisch laufen sie immer im Gleichen, doch dann hängen sie mal da, dann wabern sie mal, dann verschieben sie sich ein bisschen. Das macht sowas, also gerade Discrete Music, sehr lebendig.
Ohne Computersteuerung ist das?
Ohne Computersteuerung, okay. Genau. Also die Computersteuerung ist meines Wissens ist das jetzt nicht so geläufig, dass man das macht. Weil ich meine, diese Maschinen, das ist ja Spezialinstrumentarium, das war damals unendlich teuer, so im Verhältnis zu normalen Studiogeräten. Und zu dem Zeitpunkt, als das rauskam, das war, glaube ich, jetzt 78 oder 77, ging es ja schon los mit den ersten Digitaltechniken, wo man schon viele Sachen machen kann. Es kam ja, was wir gesehen haben, Fairlight kam ja schon in den 80ern oder die Publison und Fertile Machine, wo auch viele Sachen digital schon machbar waren in dieser Klangveränderung. sodass diese Frage, also das ist ja auch kein, das, dieser HP ist ja auch kein, kein Homecomputer. Das ist ja, gilt als Taschenrechner, weil damals war ein Taschenrechner anderer Tax-Bracket als ein Computer. Das heißt, die haben das bewusst als Taschenrechner deklariert, damit die Firmen, die sich das Ding zulegen, eben günstigere Beschaffungsmöglichkeiten haben. Ja. Na, dann kommt. Gerne.